True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und dabei im Ländle ist natürlich auch Hubertus.
Hallo.
Wir wollen aber nochmal auf einen anderen Ort schauen, denn du hast gerade eine Podcast-Reise gemacht und zwar zum Podcast-Festival der Kleinen Zeitung. Was hast du denn da gemacht?
Das war super. Da wurde ich eingeladen von Barbara Haas, die das Podcast-Portfolio dort bei der Kleinen Zeitung verwaltet. Die ist die Leiterin des Ressorts. Und von David Knees, wenn man so möchte, einer unserer Kollegen und Mitbewerber. Denn das ist der Host vom True Crime Podcast Delikt von der Kleinen Zeitung. Und wir hatten schon in der Vergangenheit immer mal wieder im letzten Jahr überlegt, ob wir nicht zusammen eine Folge machen wollen. Und nun hat es zum Podcast-Festival in Graz endlich geklappt. Und ich war dort und habe über den steirischen Fall des Kainmörders berichtet. Noch einmal live. Das war unsere Folge, ich meine, eine frühe war es.
Ganz früh, Folge 9.
Folge 9. Und die habe ich dort nochmal rekapituliert und wurde, wenn man so will, einfach vom David interviewt.
Das heißt, wir in Form von dir waren auch das erste Mal live als Podcast.
Das stimmt. Da haben wir ja immer wieder überlegt, ob wir sowas überhaupt machen wollen, weil unsere Erzählstruktur ist ja eine bewusst gescriptete, aber es hat in dem Fall super funktioniert. Der Engel, über den wir das machen konnten, war auch, weil ich durch die Recherchen für ein anderes Medium, in dem ich diesen Fall mit Kollegen damals ganz anders verhandelt habe, ich war auch im Gericht, konnte ich halt sehr viel persönlicher drüber reden und meine direkten Eindrücke schildern. Du warst natürlich auch eingeladen, aber du konntest leider an dem Wochenende nicht.
Ja, ich war selber auf Kongress, es tut mir sehr leid.
Ja, ja, nicht, dass das hier unterschlagen wird. Du wärst selbstverständlich dabei gewesen. Ehrlicherweise bin ich der Meinung, sie hätten dich natürlich viel lieber da gehabt.
Ach, glaube ich nicht. Ich glaube, du hast das super gemacht. Die Bilder sahen auf jeden Fall cool aus. Und wir haben ja die Folge auch schon bei uns hochgeladen. Das heißt, ihr könnt sie auch bei uns, wenn ihr True Crime Austria sowieso in euren Podcatchern habt, könnt ihr das auch dort hören. Und die Barbara Haas kennt ihr auch schon. Wir haben nämlich zum Fall des Mancherie-Mordes mit ihr gesprochen, beziehungsweise auch Hubertus. Und unsere Unterstützerinnen und Unterstützer hatten das auch auf ihren Support-Plattformen zum Nachhören. Kehren wir zurück ins Ländle. Was bedeutet es denn, dass wir heute dort unterwegs sind?
Es verschlägt uns heute noch einmal nach Vorarlberg und zwar von den 90ern in Folge 64, heute in die 2000er. Teilweise sogar in dieselbe Gegend, aber unter ganz anderen Umständen.
Unter anderem spielen dabei Zusendungen eine Rolle, genauer Postkarten. Wer bekommt nicht gern welche, könnte man da fragen, aber in diesem Fall freute sich tatsächlich niemand über die Post. Denn ein Täter nahm so Kontakt zu Bankfilialen und der Polizei auf, um weitere Überfälle anzukündigen. Melli hat sich diesen Fall einmal über einen Kommentar auf Instagram gewünscht. Es geht heute um den Postkartenräuber aus dem Ländle oder wie wir sagen, der Vorarlberger Postkartenräuber.
Der 11. August 2008 begann in Vorarlberg recht ereignisreich. In Bregenz fahndete man nach Unbekannten, die am Abend zuvor aus dem Auto mit einem Luftgewehr auf Passanten geschossen hatten. Die Vorarlberger Nachrichten vermeldeten den Tod von Altbundeskanzler Fred Sinowatz und im Fußballclub von Altach leckten die Spieler wohl noch ihre Wunden von der bitteren 7:2 Niederlage gegen Rapid Wien am Vortag. Es war schwül und die Wetterstationen sagten kräftige Gewitter voraus. All das hielt eine ganz bestimmte Person allerdings nicht davon ab, ihren gefassten Plan in die Tat umzusetzen. Vor der Filiale der Sparkasse von Feldkirch-Altenstadt stieg ein Mann von seinem Fahrrad und ging in die Bank. Das war um genau 14:53 Uhr. Er trug einen Rucksack auf dem Rücken, hatte eine Sonnenbrille an und eine Kappe tief ins Gesicht gezogen. Eine Hand steckte in seiner Jackentasche. Es sah so aus, als hielte er darin eine Waffe schussbereit. Er ging durchs Foyer bis zur Glastür vor dem Schalterraum. Als sich die Tür automatisch öffnete, sah ihn eine der Bankangestellten. Sie erhob sich reflexartig von ihrem Sitz. Das schien den Mann zu verwirren, denn er sah sie an, blieb stehen, nur um sich dann wortlos umzudrehen und rasch zu verschwinden. Die Bank setzte dennoch einen Alarm ab und eine Fahndung wurde eingeleitet. Irgendwie war es ja doch eine Art versuchter Überfall. Oder könnte zumindest einer sein, wenn sich die Annahme mit der Waffe bestätigte. Rechtlich könnte die Aktion allerdings als freiwilliger Rücktritt eingestuft werden und wäre damit straffrei. Dennoch wollte man den Mann finden. Die Suche nach dem Unbekannten begann. Und so hört sich die Personenbeschreibung von damals an.
Mann, 30 bis 50 Jahre alt, schlank, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, vermutlich dunkle Haarfarbe. Bekleidung, blauer Overall, vermutlich braune Schuhe. Vermummung, blaue Schildkappe mit weißer Aufschrift, gemustertes Tuch, ähnlich einem Arafat-Tuch. Dunkle Sonnenbrille, schwarz, eher billiges Modell mit großen Gläsern. Behältnis, schwarzer Rucksack mit rot-lila-farbenen Trägern.
Doch man fand keine Spur des Bankräubers in Spee. Monatelang geschah nichts Bemerkenswertes in der Sache. Doch etwa ein halbes Jahr später schlug der gleiche Mann erneut zu. Er blieb Feldkirch treu, suchte sich aber ein anderes Ziel, eine Postfiliale im Ortsteil Thieses, etwa 300 Meter von der Sparkasse entfernt. Das war am 14. Jänner 2009. Der Kriminalreporter Gerhard Sohm verfolgte die Ereignisse damals aus journalistischer Sicht. Hier hört ihr ihn im Interview für die Doku-Reihe Dorfverbrechen.
Diesmal hatte er eher mehr Erfolg mit seinem Coup. Er war offenbar auch ein bisschen überzeugter diesmal, hatte sich auch richtig vermummt, ging rein und zog eine Deko-Waffe und forderte nichts anderes als nur Geld her, Geld her, Geld her. Es ging alles in Sekundenschnelle.
Der Räuber hatte also seine erste Beute gemacht und entkam damit schon wieder unerkannt. Zumindest fast, aber dazu später mehr. In den folgenden Wochen gab es weitere Überfälle. Am 9. März auf eine Postfiliale in Feldkirch-Altenstadt und am 4. Mai auf eine Sparkassenfiliale in Bregenz-Weidach. Rund 24.000 Euro wurden dabei insgesamt geraubt.
Schon Anfang Februar wurde vom Landeskriminalamt eine eigene Sonderkommission mit dem Kürzel SOKO-Raub eingerichtet. Tatsächlich gab es Ende der Nullerjahre immer wieder Überfälle in Vorarlberg. Zuletzt standen dort zwei Männer vor Gericht. Der eine hatte eine Raiffeisenfiliale in Feldkirch überfallen, rund 3.300 Euro erbeutet und war dann mit einer Bankangestellten als Geisel quer durch Österreich geflohen, ehe man ihn fassen konnte. Der andere hatte eine Postfiliale überfallen und versucht, den Kassierer umzubringen. Das war zumindest der Vorwurf vor Gericht. Doch damit hörten die Überfälle nicht auf. Und so lobten das Bundesministerium für Inneres und das Landeskriminalamt Bregenz eine Belohnung aus. Hätte jemand Hinweise, die zur Ergreifung des noch aktiven Täters führten, sollte es 3.500 Euro dafür geben. Auf das Konto unseres Räubers rechnete man damals also schon mehrere Überfälle innerhalb von 16 Monaten. Stets auf Post- und Bankfilialen in ganz Vorarlberg. Ein wichtiges Indiz für die Zuordnung waren Fingerabdrücke. Denn die unbekannte Person hatte ihre Raubzüge ohne Handschuhe durchgeführt. Das blieb den Ermittlern lange ein Rätsel. Es war doch allgemein bekannt, dass über Fingerabdrücke eine Identifizierung möglich ist. Tatsächlich ist das in der Realität aber oft nicht so einfach. Denn die gefundenen Abdrücke können nur mit denen abgeglichen werden, die bereits in den Karteien der Kriminalbehörden erfasst sind. Das blieb in unserem Fall ohne Ergebnis. Wer also zuvor noch nie straffällig geworden war und dessen Personaldaten nie erkennungsdienstlich erfasst werden mussten, war nicht als Vergleich verfügbar. Die Fingerabdrücke halfen den Ermittelnden zu diesem Zeitpunkt also wenig.
Durch Zeugenaussagen und das Material der Überwachungskameras wusste das Ermittlerteam ziemlich genau über die Abläufe der Überfälle Bescheid. Was auffiel, der Täter hatte verschiedene Waffen verwendet. Dreimal einen anderen Revolver, beim vierten Raub ein Messer. Dieses Küchenmesser wird noch eine Rolle spielen. Beim Überfall auf die Postfiliale Feldkirch-Altenstadt soll es ein Revolver vom Modell Colt Single Action Army 1873 gewesen sein. Das ist dieser typische Western-Colt, den man aus Filmen kennt. Ob das alles Attrappen oder echte Waffen waren, darüber war man sich nicht einig. Ebenfalls auffällig war, dass der Täter wohl eine selbstgemachte Maske angezogen und sein Gesicht dazu noch bei drei Überfällen mit Schals verborgen hatte, mit Damenschals, um genauer zu sein. Er trug dazu einen Rucksack der eher seltenen Marke Kestle. Den Ermittlern fielen auch noch andere Besonderheiten auf. Die Überfälle waren immer an Nachmittagen am Montag oder Donnerstag begangen worden. Sie versuchten sich an einem Profil des Täters. Ihrer Einschätzung nach war das Motiv für die Taten im sozialen Umfeld zu finden. Er dürfte wohl in Geldnot sein. Man vermutete, dass das in verschiedenen Lebensbereichen aufgefallen sein könnte. Durch die Beute hätte er zum Beispiel Schulden begleichen oder seinen Lebensstil unerwartet anheben können. Oder, wie es Hardy Tschofen, der damalige Leiter des Kriminalamts, ausdrückte:
Er geht für eine eher geringe Beute ein hohes Risiko ein. Wir vermuten, dass es sich um Verzweiflungstaten handelt und er die Überfälle nicht wegen des Nervenkitzels begeht. Spätestens nach dem dritten Raubüberfall in der Postfiliale in Dornbirn war den Kriminalbeamten klar, dass sie es mit einem Serientäter zu tun hatten. Diese Tat war es auch, bei der den Ermittelnden der Rucksack ein weiteres Mal auffiel. Journalist Gerhard Sohm sagte über den Täter:
Jetzt wurde er zu einem Mysterium, zu einem Phantom. Nicht mal, man hatte keine Ahnung, wer hinter diesen Menschen steckt. Und vor allem in Vorarlberg ist man sich gewohnt, dass ein Delikt sehr schnell aufgeklärt wird.
Doch der Unbekannte schaffte es, wie vom Erdboden zu verschwinden, sobald er den Ort seiner Überfälle verlassen hatte. Keine Überwachungskamera, keine Zeuginnen und Zeugen konnten ihn wiedererkennen. Ein weiterer wichtiger Baustein für die Legendenbildung rund um die Raubserie kam dann beim vierten Überfall hinzu. Diesmal geriet eine Sparkasse in Bregenz ins Visier. Doch der Raubzug gelang nicht so reibungslos wie zuvor. Mit einem gestohlenen Fahrrad tauchte der Täter bei der Bank auf. Vor dem Eingang stellte er es ab und ging in die Filiale. Er bedrohte die Angestellten an den Schaltern und bekam auch Geld ausgehändigt. Soweit, so gut. Doch diesmal waren es keine losen Scheine, sondern ein für solche Fälle präpariertes Alarmpaket. Er verließ damit die Bank, schwang sich auf das Fahrrad und flüchtete. Aber er kam nicht weit. Nur wenige Meter hatte er zurückgelegt, als es einen lauten Knall gab. Das Alarmpaket war explodiert und hatte alles in der unmittelbaren Umgebung mit roter Tinte besprüht. Das beobachtete damals auch Walter Lang, ein Anwohner und pensionierter Installateur, der es sich an diesem warmen Tag gerade mit ein paar Bier vor seinem Gartenhäuschen bequem gemacht hatte.
Ich weiß nur noch, es war heiß wie die Sau. Ich habe einen Tisch unter den Nussbaum gestellt, da ist es kühler. Ich bin also gemütlich unter dem Nussbaum gehockt und auf einmal sehe ich, wie da einer runterradelt über einen Absatz. Da hat es laut Ping gemacht, es hat ihn mit voller Wucht auf die Banane gehauen.
Das war unmittelbar vor seinem Garten. Walter Lang versuchte noch, den Flüchtigen aufzuhalten. So erzählte er es damals im Interview mit Vorarlberg Online.
Sparkasse in Bregenz, du bist hier ein Nachbar oder warst hier in der Umgebung unterwegs. Was hast du da erlebt oder was hast du da gesehen?
Ich habe da einen Garten drunter, der ist zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad, oder? Und dann haben wir gedacht, das geht das doch gar nicht. Hey, hat der jetzt Strauß verwechselt? Hast du noch auf Goscher gehaut mit dem Fahrrad? Um über den Zaun wie ein Kass und ich bin da gestanden wie ein Trottel. Hab ihn wollen erwischen, ich habe Nummer erwischt. Da ab, über über den Zaun um, wie eine Katz. Immer denkt, ja, vielleicht ist ein Kollege von mir.
Kannst du mir noch beschreiben, wie der Typ ausgeschaut hat, wie der ausgeschaut hat?
Circa 42 Jahre. Korpulent. Ich hab ihn erwischt. An der rechten Hand, aber der ist mir abgehauen. Und um wie eine Katz über den Zaun. Und das Fahrrad liegt heute noch drunter.
Diese Begegnung und vor allem besagtes Interview kurz nach der Tat mit Vorarlberg Online machte Walter Lang zu einer lokalen Berühmtheit. Den Katzensager sollen heute noch viele Menschen in der Umgebung kennen. Es gibt sogar Merchandise wie T-Shirts mit dem Spruch drauf zu kaufen. Das Interview ging dementsprechend viral. Der damalige Chefinspektor Bertram Walser sah das sehr kritisch.
Das hat uns bei den Ermittlungen auch behindert, da wir ja bemüht waren, sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu gewinnen. Und in den Medien ist sozusagen immer dieser Slogan kursiert, Umme wie die Katz. Ständig wurde dieser Zeuge ins Bild gebracht, aber auf die wirklichen Fakten wurde nicht hingewiesen. Das hat uns blockiert.
Nicht nur die Polizei hatte etwas gegen die Prominenz des Interviews. Auch dem Bankräuber schien nicht zu passen, dass sein dilettantischer Überfall so medienwirksam verhandelt wurde. Kriminalbeamtin Claudia Bär vom LKA Vorarlberg sagte dazu: Wir vermuten, dass es bei diesem Überfall, wo eben alles schief ging und auch noch ein Augenzeuge war, der ihn eigentlich lächerlich gemacht hat, der auch medial einen großen Auftritt hatte, dass er sich da gekränkt gefühlt hatte. Vielleicht deshalb wurde der gesuchte Täter nun auf andere Weise aktiv und verschickte eine Postkarte. Darauf geschrieben stand eine Nachricht an die ausgeraubte Bank in Bregenz. Das war noch nicht alles. Komme wieder. 7. oder 8. September. Mit freundlichen Grüßen. Das Motiv der Postkarte zeigte einen grinsenden Affen mit dem Spruch »Keep smiling«. Zum Lachen war den Beteiligten damals aber nicht zumute. Denn besonders für die eigentlichen Opfer der Überfälle, die Angestellten der Bank- und Postfilialen, bedeutete die Situation eine enorme psychische Belastung. Sie wussten ja nicht, wie gewaltbereit der Täter war, ob er nur blöffte oder tatsächlich so weit gehen würde, ihnen etwas anzutun. Gerade jetzt, nach dieser Kränkung. Nun mussten sie ständig damit rechnen, dass er seine Drohung wahrmachen würde. Der damalige Bankensprecher Wilfried Hopfner versuchte, den Menschen klarzumachen, dass die Situation keine humorige Story aus dem Wilden Westen war.
Ganz generell ist ein Banküberfall für einen Bankmitarbeiter das Schlimmste, was passieren kann. Das muss man sich diesen psychischen Schmerz, diese psychische Belastung vorstellen. Du machst deinen Job, du hast den Tag aus, Tag ein, deine Kunden, die du betreust und bedienst, und dann kommt plötzlich eine solche Unterbrechung, die ja gegen dein eigenes Leben gerichtet sein kann.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren Fall Nummer 38, Schnelles Geld. Darin schildern wir neben den eigentlichen Taten auch das Schicksal der Geldboten, die damals misshandelt wurden, und was selbst nur angedrohte Gewalt mit der Psyche anstellen kann.
Im Fall des Phantoms musste man immer wieder damit rechnen, dass er unregelmäßig, aber dann halt doch wieder zuschlägt. Er hat dann ja immer wieder auf sich aufmerksam gemacht und hat bei den Betroffenen immer wieder auch erinnert. Das ist wirklich eine immense Belastung.
Fasste der Bankensprecher Hopfner in der TV-Doku zusammen.
Natürlich geschah an den beiden genannten Tagen nichts. Die Sorge um einen weiteren Überfall aber blieb. Was sich geändert hatte, war die öffentliche Wahrnehmung. Mit der Postkartenaktion hatte es der Täter geschafft, sich selbst als Marke zu etablieren. Ab diesem Zeitpunkt war er kein x-beliebiger Krimineller mehr, er war der Postkartenräuber. Die Leute waren fasziniert und man fragte sich nun mehr denn je, wer dahinter steckt. Das Ganze nahm dann noch einmal Fahrt auf, als bekannt wurde, dass der Unbekannte auch an die Landespolizei in Bregenz eine Grußkarte geschickt hatte. Er drohte mit seinen Postkarten nicht nur mögliche neue Taten an, sondern führte auch die Kriminalbeamten vor. Für Ermittlerin Claudia Beer und ihr Team war das ungewöhnlich.
War ein sehr seltsamer Umstand auch für langjährige Ermittler hier, weil das eigentlich eine große Seltenheit ist, dass ein Täter, ein Räuber sich sogar bei der Polizei oder bei dem überfallenen Geldinstitut meldet.
Aber damit stand das Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Postkartenräuber und der Polizei erst an seinem Anfang. Die angekündigten Überfälle in Bregenz ließ der Täter ausfallen. Als nächstes schlug er wieder in einer Postfiliale in Feldkirch-Thieses zu. Mit diesem fünften Überfall wurde eine neue Sonderkommission eingerichtet, diesmal explizit gegen den Postkartenräuber gerichtet. Etliche Menschen wurden zur Einvernahme geladen, aber alle Befragten hatten Alibis oder konnten nichts zum Täter sagen. Über 3000 Personen wurden überprüft und ausgeschlossen. Die Soko ließ 28.000 Plakate mit Hinweisen drucken und trat auch immer wieder in den Medien auf, um die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten. Eventuell hatte ja jemand im Umfeld des Täters etwas bemerkt. Darauf spekulierten die Ermittler, aber ohne Erfolg. Auch die Bankinstitute überlegten, mit Prämien die Suche zu fördern. Aber Bankensprecher Wilfried Hopfner erinnerte sich auch an große Bedenken dabei.
Sollte, könnte man hier nicht vielleicht die Fahndung versuchen zu unterstützen, indem wir eine Prämie aussetzen für die Mithilfe oder bei der Dingfestmachung des Täters. Und es gab dann auch kontroversielle Diskussionen. Bringt das wirklich etwas? Unterstützt das die Fahndungsarbeit? Fordert man dann nicht allenfalls jemanden, der den Überfall sieht, zu einer Handlung auf, die dann für ihn lebensbedrohlich werden kann? Weil wenn man weiß, für die Dingfestmachung des Täters kriege ich 10.000 Euro, dann könnte jemand sagen, okay, das hole ich mir jetzt ab und vergisst dabei, an sich selbst zu denken.
Trotz der Zweifel erhöhten die Bankinstitute die Prämie der Polizei von 3.500 schließlich doch auf 10.000 Euro. Sie wollten der ständigen Gefahr für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endlich einen Riegel vorschieben. Was die Ermittelnden besonders fuchsig machte, sie hatten genug DNA-Spuren und Beweise rund um die bisherigen Raubzüge, um der Staatsanwaltschaft eine wirklich handfeste Anklage zu ermöglichen. Doch es fehlte ihnen nach wie vor noch die Identität des Täters. Sie wussten, dass er in der Gegend lebte und dass er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Vorarlberger war. Der Gruß auf einer der Postkarten etwa, das Ore Ore, ist ein Bregenzer Faschingsruf, den eigentlich nur Menschen aus der Region verwenden. Das bestätigte auch ein Profiler, den die Polizei als Berater an die Seite gestellt bekommen hatte. Man wusste dazu noch Alter, Geschlecht, Physis und Kleidung des Gesuchten. All das war bekannt. Es gab auch die zwar verpixelten, aber zahlreich vorhandenen Aufnahmen der Überwachungskameras. Und doch nutzte es ihnen ohne einen Namen herzlich wenig.
Ein halbes Jahr verging. Vom Postkartenräuber fehlte weiterhin jede Spur. Bis er das nächste Mal zuschlug. Wieder war es in Feldkirch. Inzwischen hatte er bei seinen Beutezügen insgesamt einen niedrigen sechsstelligen Betrag geraubt. Und er konnte nicht widerstehen, der Polizei wieder eins auszuwischen. Bei einem seiner nächsten Überfälle trug er einen Motorradhelm mit einem Polizeiaufkleber drauf. Zugleich passierten ihm aber auch wieder Fehler. Bei einem weiteren Überfall in Feldkirch war er derart hektisch, dass er sich seine Strumpfmaske falsch herum aufsetzte. So, dass die hineingeschnittenen Sehschlitze am Hinterkopf waren und er kaum etwas sehen konnte. Er stolperte mehr, als er ging, und beging den Raub praktisch blindlings. Aber es gelang ihm trotzdem und er entkam erneut. Es schien fast so, als ob er viele seiner Aktionen gar nicht groß geplant hatte, sondern vielleicht sogar spontan beging. Die mangelnde Vorbereitung erklärte vielleicht, weshalb er in Folge auch sehr riskante Ziele auswählte. Wie sonst ließ es sich erklären, dass er als nächstes eine Bank ausraubte, die nur wenige Schritte von einer Polizeistation entfernt war? Eigentlich ein viel zu riskantes Manöver. Doch auch hier entkam er wieder auf einem Fahrrad. und selbst ein Großaufgebot mit kreisenden Polizeihubschraubern über den Dächern von Bregenz half nicht, ihn zu fassen. Aber es war knapp, verdammt knapp. Und vielleicht war das auch der Grund für die Pause, die nun folgte. Nach dem 7. Überfall auf die Volksbank-Filiale in Bregenz war Schluss. Es wurde still um den Postkartenräuber. Oder hatte er vielleicht genug Beute gemacht, um sich in den anonymen Ruhestand zu verabschieden, bevor er doch noch gefasst würde? Eine andere Vermutung, die dazu passte: Er war vielleicht doch nicht aus dem Ländle und hatte sich nun in aller Heimlichkeit abgesetzt.
Es kam anders. Nach 2 Jahren Pause wagte der Postkartenräuber ein Comeback. Mit Erfolg. Auch wenn die Frequenz etwas loser wurde, verübte er 4 weitere Überfälle in den kommenden 2 Jahren. Inzwischen stehen wir übrigens bei 11 Raubüberfällen in einer Zeitspanne von 8 Jahren. Mit einer Beute im 6-stelligen Bereich und immer wieder kam er unerkannt davon. Was dem Postkartenräuber am meisten half, war schieres Glück. Bei jedem Überfall behielt er seine Maskierung so lange an, bis er außer Reichweite der Kameras war und wurde dennoch von Passanten und Anwohnern dann nicht entdeckt, als er sich umzog. Die Qualität der Überwachungsbilder war trotz der Zeitspanne von 8 Jahren noch immer so gering, dass kaum mehr Details zu erkennen waren, die der Sonderkommission bei ihren Ermittlungen nutzen konnten. Und bis auf den viral gegangenen Zeugen hatte niemand außer den Bankangestellten den Räuber wirklich bemerkt, während er von den Tatorten seiner Überfälle floh. Als er etwa bei einer seiner Aktionen aus der Bank flüchtete, kam er an einem vollgefüllten Café vorbei. Es war ein sonniger Sommertag und eigentlich hätten ihn Dutzende Passanten beobachten müssen, während er über die Straße rannte. Aber auch bei dieser Gelegenheit konnte sich niemand an etwas erinnern, was den Ermittelnden hätte weiterhelfen können. Es war wie verhext. Die Bankangestellten und Kundinnen und Kunden in den Postfilialen und Banken hatten durch seine Maskierung ebenfalls keine Beobachtungen gemacht, die etwas Neues brachten. Zwar standen sie dem Täter direkt und unmittelbar gegenüber, man darf aber nicht außer Acht lassen, dass die Überfälle meist weniger als 1 Minute dauerten und es natürlich eine enorme Stresssituation ist, wenn man eine Waffe unter die Nase gehalten bekommt.
Obwohl die Ermittlungsbehörden weiter ohne jede neue Spur waren, änderte der Postkartenräuber sein Beuterevier. Er fuhr über die nahe Grenze nach Deutschland und begann dort mit neuen Überfällen. Zuerst überfiel er 2 Banken in der Gemeinde Opfenbach, verkleidet als Superheld. Und dann, am 4. September 2017, machte sich der Postkartenräuber auf in das Örtchen Heimenkirch im Allgäu. Er parkte mit seinem Auto in einer Tiefgarage nahe der dortigen Raiffeisenbank. In der Filiale erschien er dann kurze Zeit später. Der Räuber hatte sich eine abgeschnittene Jogginghose als provisorische Maske über den Kopf gestülpt. Es schien wieder ein recht spontaner Überfall ohne große Planung zu sein. Vielleicht hatte er seine Fake-Pistole ja nur zufällig dabei. Und dann muss ihm wohl einfach der Sinn nach Nervenkitzel und einem weiteren Überfall gestanden haben. So spekulierte man zumindest im Nachhinein über die beinahe fahrlässige Vorbereitung. Der Unbekannte kam in dunklen Klamotten mit Jogginghosenmaske über dem Kopf und Spielzeugpistole in der einen, einen Plastiksack in der anderen Hand in die Bankfiliale. Wie die rund 1 Dutzend Male davor fuhr er das Personal hinter dem Schalter an, sie sollten ihm alles an Bargeld geben, was sie parat hätten. Doch er kam nicht weit. Denn was er nicht wusste und auch nicht bemerkt hatte, zu der Zeit hielt sich auch noch eine andere Person in der Filiale auf. Der 33-jährige Martin Zander war eigentlich nur für ein paar Überweisungen in die Bank gekommen. Doch er hatte die Überweisungsträger nicht vorher ausgefüllt und saß deshalb gerade beim Beschreiben der Zettel auf einer Bank im quasi toten Winkel direkt hinter dem Eingang, als der Überfall losging. Der gut durchtrainierte Martin Zander erkannte die Absicht des Räubers und handelte, ohne groß über die Folgen nachzudenken. Er nahm den Postkartenräuber ganz einfach in den Schwitzkasten. Im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten schilderte er die Ereignisse so.
Ich habe zunächst nichts gehört. Plötzlich sagte die Bankangestellte, dass sie kein Geld habe. Da fragte ich mich, was, eine Bank, die kein Geld hat?
Erst dann hätte er die Situation bemerkt.
Ich sah den maskierten Räuber hinter mir mit einer dunklen Jacke, in der einen Hand eine Pistole, in der anderen eine Tüte. Er fragte die Angestellte nochmal, wo das Geld sei. Sie antwortete, es befände sich unten im Tresor, sie selbst hätte aber keinen Zugriff.
Daraufhin habe der Räuber offenbar seinen Überfall sein lassen und gehen wollen.
Ich habe mich gewundert, dass er so ruhig war. Er war weder aggressiv noch laut. Ich wartete, bis er hinausging und war fest entschlossen, ihn festzuhalten.
Von hinten packte Martin Sander zu und hielt den Postkartenräuber im Polizeigriff, während er mit der freien Hand versuchte, an die Pistole zu kommen. Dabei wurde ihm dann schnell klar, dass es sich um eine Attrappe handelte. Der gefasste Übeltäter wehrte sich dabei kaum. Rasch ließ er sich überwältigen und bat dann nur darum, man möge ihn nicht länger festhalten. »Ich mach ja nichts mehr«, meinte er. Martin Sander fragte ihn, weshalb er denn so einen Blödsinn machen würde. »Ich hab kein Geld«, sagte er dazu nur lapidar, und fragte dann noch nach einer Zigarette, ehe die Polizei eintraf. Und damit, beinahe schon unspektakulär, endete diese längste Serie von Banküberfällen in Vorarlberg mit einem sehr couragiert eingesetzten bayerischen Schwitzkasten.
Der Mann wanderte zunächst in das Gefängnis von Kempten im Allgäu. Am 21. Dezember wurde er dann von den deutschen Behörden nach Vorarlberg ausgeliefert und dort in Feldkirch in Untersuchungshaft gebracht. Für die Bankangestellten war es ein freudiger Anlass. Endlich konnte dieser Fall aufgeklärt werden. Bankensprecher Wilfried Hopfner erinnerte sich in der genannten Doku so.
Ja, der Tag der Festnahme war, jetzt sage ich es ein bisschen burschikos, es war ein Tag der Freude. Das war eine Riesenerleichterung.
Ähnlich schilderte es auch Claudia Bär von der Sonderkommission.
Ich hatte frei, war zu Hause. Der Kollege, der Dienst hatte, hat mich angerufen und hat gemeint, den Serienräuber hat man geschnappt in Deutschland, also in Grenznähe zu uns, und erzählt im selben Zug, dass es ein Tiroler sei. Hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht und es war auch die Überlegung gleich mal da, sind wir so falsch gelegen, warum ein Tiroler? Wir gingen eigentlich doch eher von einem Vorarlberger aus.
Ein Tiroler also. Woher dann die ganzen Hinweise auf einen Vorarlberger? Nun ja, sein Lebensmittelpunkt war definitiv im Ländle. Dort hatte er seine Ausbildung gemacht und dort war er auch verschiedenen Jobs nachgegangen. Seinen echten Namen können wir an dieser Stelle nicht nennen. Unsere regelmäßigen Hörer und Hörerinnen kennen das ja schon, Stichwort Resozialisierung bzw. Recht auf Vergessenwerden. Nennen wir ihn daher Peter Sulm. Peter Sulm lebte damals zurückgezogen und hatte kaum enge Freunde oder mehr als oberflächliche Bekanntschaften. Ein Eigenbrötler. Er wohnte in einer kleinen Gemeinde hinter dem Arlberg. Das kam bei den Ermittlungen nun heraus. Er hatte immer wieder Beziehungen gehabt, aber keine dauerte besonders lange. Eine ehemalige Partnerin beschrieb ihn sehr bildhaft als verschlossene Auster. Durch diese vielleicht sogar selbst gewählte Isolation musste er nie jemanden ins Vertrauen ziehen. Chefinspektorin Claudia Bär führte damals die Verhöre. Auf Fragen zu seinem persönlichen Umfeld blockte er sofort ab und gab auch sonst keine Informationen preis, die das Motiv für die Taten wirklich erklären würden. In den Einvernahmen zeigte sich Peter Sulm zunächst nicht geständig. Erst als die Beweislast allzu erdrückend wurde, gab er seinen Widerstand auf und gestand. Ja, er war der Postkartenräuber. Viel mehr war aus ihm aber nicht herauszuholen. Aber immerhin gab es nun ein Geständnis. 14 Banküberfälle in 9 Jahren, ehe er gefasst wurde. Eine in der österreichischen Kriminalgeschichte beispiellose Serie ging damit zu Ende.
Natürlich wollte man mehr über den Postkartenräuber und seine Motive erfahren. Also ging man zu den Leuten, die mit ihm zu tun hatten. Die Journalistin Veronika Regel hat 2023 im Auftrag von Hubertus ehemaliger Produktionsfirma nach seiner Anregung den Fall für die TV-Doku Dorfverbrechen recherchiert, aus der ihr ja auch schon Zitate gehört habt. Dabei konnte sie einen früheren Freund von Peter Sulm ausfindig machen und mit ihm über den Postkartenräuber sprechen. Der Mann heißt Werner Kuhn und ist ehemaliger Bergretter. Er beschreibt seinen früheren Kameraden als eher zurückhaltend.
Er war feig. Ja. Also in der Richtung, weil ich weiß dann, wenn wir ab und zu mal aus waren, nicht, und dann ist ein Bierle getrunken worden und es war mit anderen Leuten, Mitarbeitern in Zürs, die waren ein bisschen lauter, er hat sich zwar zurückgezogen. Also wenn sie auch dumm ihn angeredet haben, also er hat nie irgendwie nach vorne gegangen, also eher rückwärts. Aber der Peter, wenn du den laut angeschrien hast, der ist schon davon gerannt auf gut Deutsch.
Werner Kuhn war Peter Sulms ehemaliger Vorgesetzter, als sie gemeinsam bei der Pistenrettung arbeiteten. Kennengelernt hatten sich die beiden durch eine Ausschreibung, auf die sich Peter Sulm beworben hatte. Werner Kuhn suchte sich seine Teammitglieder damals aus, indem er mit einem Bewerber direkt auf den nächsten Gletscher fuhr. Von dort ging es dann auf Skiern wieder hinunter ins Tal. Und nur wer dabei überzeugte, kam für die Stelle in Betracht. Peter Sulm machte dabei wohl eine hervorragende Figur und hatte zudem noch eine solide sanitätstechnische Grundausbildung. So beschrieb es der Interviewte. Und auch nach seiner Einstellung machte Peter Sulm einen guten Eindruck. Kuhn beschrieb ihn zu der Zeit als einen wunderbar wertvollen Mitarbeiter. Bei einer Gelegenheit brachte er sich freiwillig in Lebensgefahr, um einen im Schneesturm verirrten Mann zu retten. Nach einiger Zeit aber kündigte Peter Sulm. Damit wurde der Kontakt zu dem Kollegen lose. Ab und an sei man sich beim Ausführen des Hundes oder im Café über den Weg gelaufen. Zu diesen Gelegenheiten redete man belanglos über den Alltag. Konkreter wurde es nie. Auch während der Zeit der Banküberfälle war Werner Kuhn bei diesen zufälligen Treffen nie etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Peter Sulm blieb unergründlich. Während seiner Untersuchungshaft besuchte Werner Kuhn seinen ehemaligen Kollegen. Ihn wurmte es und er wollte Peter Sulm fragen, weshalb er das Ganze getan hatte. Allerdings waren während des Besuchs ständig Gefängniswachen im Raum. Und so igelte sich Peter Sulm weiter ein und gab nichts preis. Bis zum Prozess am 18. Dezember 2018.
Vor Gericht ließ Peter Sulm dann ein wenig mehr über seine Motive erahnen. Er hätte die Überfälle halt aufgrund seiner Vergangenheit und seiner schlechten Erfahrungen getan. In jungen Jahren hatte er bereits seinen Vater verloren. Die Mutter verhätschelte ihn dann bis über beide Ohren. Dennoch fühlte er sich ohne Vaterfigur einsam. Die Beute hätte er ausschließlich für seinen Lebensunterhalt ausgegeben, ab und an finanzierte er sich damit seinen Kokainkonsum. Er vertrieb sich die Zeit, indem er oft und gerne ins Fitnessstudio ging. Abseits davon reiste er viel. Sein häufigstes Ziel: Amsterdam. Dort deckte er sich mit günstigem Cannabis und Kokain ein. Ansonsten ging er sehr oft Skifahren. Darin war er besonders gut. Seiner Rechnung nach wäre er in den vergangenen 2 Jahren rund 17.000 Kilometer auf Skiern unterwegs gewesen. Einem Gutachten zufolge wollte er sich mit den Taten schlicht profilieren, gesehen werden und sich so öffentlich bestätigt fühlen. Ob das der Wahrheit entspricht, weiß letztlich nur er selbst. Da Peter Sulm geständig war, dauerte die Verhandlung nicht lange. Er sagte, es täte ihm leid, versuchte Reue zu zeigen. Er sei sich damals nicht bewusst gewesen, dass seine Taten die Leute vor Ort traumatisieren könnten. Die Staatsanwältin und das Gericht nahmen ihm das nicht ab. Ihrer Ansicht nach wäre die bloße Aussage, er würde das Ganze bereuen, nicht viel mehr als leere Worte. Sie hielten seine Taten trotz der bisherigen Unbescholtenheit für kaltblütig. Dafür sprach auch die Länge der Tatserie bis über die Landesgrenze hinaus. Das Urteil: 12 Jahre Haft und mehr als 200.000 Euro Schadenersatz für 28 Privatbeteiligte, wegen Raub, schweren Raub und schwerer Nötigung. Dabei spielte auch die Art und Weise, wie die Überfälle begangen wurden, eine Rolle. Er hatte jedes Mal mit einer Waffe gedroht. Bei 13 seiner Aktionen hatte er eine Pistolenattrappe dabei. Einmal aber, in Dornbirn, eine echte Waffe. Das bereits erwähnte Küchenmesser. Bei einem normalen Raub kann das Strafmaß maximal 10 Jahre erreichen. Bei bewaffnetem Raubüberfall aber würde die Höchststrafe angesetzt. So kamen die 12 Jahre zustande. Bestätigt wurde das Urteil am 11. April 2019.
Zu dem Unterschied von Diebstahl und Raub möchten wir zum Ende dieser Folge noch eine kurze Zusammenfassung geben. Im österreichischen Recht wird zwischen Diebstahl, Einbruchdiebstahl, räuberischem Diebstahl und Raub unterschieden. Und diese 4 Delikte haben in sich jeweils noch Abstufungen, die sich auf das Strafmaß auswirken. Einbruchdiebstahl liegt dann vor, wenn der Täter in ein Gebäude ein- oder ein Behältnis aufbricht, etwa einen Tresor.
Wer mit nachweisbarem Vorsatz eine fremde, bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, der begeht einen Diebstahl.
Ein schwerer Diebstahl liegt vor, wenn der Wert der Beute über 5.000 Euro liegt. Dann beträgt das Strafmaß bis zu 3 Jahre. Der Diebstahl von Gegenständen mit einem Wert von über 300.000 Euro hat eine Strafe von bis zu 10 Jahren zur Folge.
Wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird und dann Gewalt anwendet oder jemanden bedroht, um die gestohlene Sache zu behalten, spricht man von räuberischem Diebstahl. Das Strafmaß wird auch durch die Folgen der Tat bestimmt.
Ein Raub liegt dann vor, wenn von Beginn an mit Gewalt gegen eine Person oder durch die Androhung von Gewalt gegen Körper oder das Leben agiert wird. Wer einen Raub als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht oder wer einen Raub unter Verwendung einer Waffe verübt, begeht schweren Raub.
Und nochmal in Kurzform. Bei einem Diebstahl nimmt der Täter dem Opfer eine bewegliche Sache weg, ohne dass der Täter gegen das Opfer Gewalt anwendet oder es bedroht. Bei einem räuberischen Diebstahl wird der Dieb vom Opfer bemerkt und der Täter wendet dann erst Gewalt an oder bedroht das Opfer, um die Sache zu behalten. Bei einem Raub nötigt der Täter das Opfer jedoch gleich zu Beginn mit einer Drohung oder mit Gewalt die Sache herauszugeben.
Das Ganze könnt ihr nochmal in ausführlicherer Form auch zum Strafmaß in unserer Folge 29 zu Pumpgun Ronnie hören. Damit sind wir beim Meinungspart angelangt. Gibt es etwas, das dir bei der Recherche besonders aufgefallen ist?
Also mir ist im Gedächtnis geblieben dieser Fakt, dass der Peter Sulm so oft in Erscheinung getreten ist und von so vielen Menschen gesehen wurde und trotzdem einfach als Person nicht zu fassen war, sowohl im übertragenen Sinne als auch buchstäblich. Natürlich, und das haben wir auch versucht, ein bisschen zu erklären und einzuordnen, wenn man unter Stress steht, dann ist es wahnsinnig schwer, sich zu erinnern. Oder unser Beispiel war, wenn wir jetzt gefragt würden, die Polizei klingelt an der Tür und sagt, ja, Katharina und Hubertus, Sie waren ja vor 3 Wochen an dem und dem Ort, zu der und der Uhrzeit. Sie müssen wissen, da ist ein Verbrechen passiert. Erinnern Sie sich noch an das Gesicht des einen Menschen, der da hinten rumgerannt ist? Keine Ahnung. Natürlich ist das schwer, wenn man nicht weiß, dass man sich gleich super konzentrieren muss und die Person, die gleich irgendwas anstellt, so bestmöglich, wie man kann, beschreiben wird müssen. Dann ist es halt schwer, sich darauf vorzubereiten. Trotzdem finde ich es erstaunlich, dass es nichts gab, woran man sich dann hätte festhalten können. Auch wegen diesen erstaunlichen oder lustigen oder zusammengewürfelten Verkleidungen, die er hatte. Wobei, letzter Satz, man da natürlich sagen könnte, diese besonders auffälligen Verkleidungen, die lenken ja auch die Aufmerksamkeit der Menschen darauf. Die können dann beschreiben, ja, das war diese Clownsmaske, die er anhatte, können sich dann aber nicht mehr daran erinnern, wie der Mensch eigentlich aussah, der diese Maske anhatte.
Ja, das hatten wir auch schon mal. Das war in unserer Zugfolge. Da ging es ja darum, dass einige Verbrecherbanden oder Truppen das sogar so gemacht haben, dass sie dann eine besonders hübsche Dame in den Zug gesetzt haben oder eine Dame mit einem besonders auffälligen Hut. Und ich glaube, in einigen Filmen sind das nicht sogar so Abenteuerfilme gewesen. Wie heißt er nochmal? Lupin? Da gab es doch auch so einen Film drüber. Also jetzt später eine Serie, aber irgendwann auch einen Film. Aber auf jeden Fall wird da auch gesagt, ja, also wenn man sich verkleidet oder wenn man nicht möchte, dass jemand einen später beschreiben kann, dann sollte man sich irgendwas zulegen, was so auffällig ist, dass es von dem Rest ablenkt. Und wir haben dazu ein paar Gedankenspiele gemacht, weil Hubertus mir eben im Zuge der Recherche genau diese Frage gestellt hat. Könntest du beschreiben, du warst jetzt gestern da und da, wen du da an der Bahnhaltestelle gesehen hast oder so? Und man achtet ja nicht drauf, man hat ja überhaupt keinen Bezug dazu, wenn man jetzt irgendwas sehen würde. Die Frau vor mir trägt einen Rucksack, den finde ich ganz toll. Dann merke ich mir das, weil das mit mir was zu tun hat, weil mir das in dem Moment auffällt. Aber ich fand das auch super schwierig zu beantworten. Und dabei haben wir uns auch gefragt, wie schwer zum Beispiel Phantomzeichnen ist. Wenn alle Leute unterschiedliche Aussagen machen und man muss ja sich darauf verlassen, was die sagen. Und zugleich gibt es ja vielleicht auch Leute, die das nicht so beschreiben können. Also wie beschreibt man detailliert das genaue Gesicht einer Person? Und die Person, die dann Phantom zeichnet, muss ja die Infos da rausholen und das zu Papier bringen, was eine ganz andere Person ihr erklärt.
Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Beruf oder diese Tätigkeit durchaus frustrierend sein kann, wenn man jemandem gegenüber sitzt, der einfach nicht in der Lage ist, vielleicht auch nicht willens, jemanden präzise zu beschreiben und der dann sagt, ja, der hatte eine große Nase. Ja, was heißt denn große Nase? So eine Knollennase, eine vernarbte Nase, eine auffällige Nase, eine krumme Nase, eine Hakennase. Was heißt denn groß? Und wie will man es demjenigen vorwerfen? Es ist ja nicht jeder jetzt ein toller Beobachter und dann auch noch rhetorisch so gut, dass er das fest einfangen kann, das Bild eines Menschen. Aber als Phantomzeichner muss man das natürlich.
Vor allem geht es ja auch um was. Das ist ja kein Spaß, sondern da geht es ja darum, diese Person zu finden. Aber ja, falls Phantomzeichner und Zeichnerinnen unter euch sind, sagt uns doch mal Bescheid, weil das ist natürlich super interessant. Wie geht ihr damit um, wenn euch jemand diese Person beschreibt? Wie bringt ihr das dann irgendwie zu Papier oder falls es digital gemacht wird auf den Bildschirm? Und wie ist das, wenn man in so einer Situation ist und vielleicht auch gegensätzliche Meinungen, wenn mehrere Leute befragt werden, bekommt? Was man zum Postkartenräuber auch oft liest, ist, dass er seine Taten begangen haben soll, weil es so leicht war. Also er hätte sich selbst darüber gewundert und dann halt weitergemacht, weil es hatte ja keine Konsequenzen. Und er hat sein Leben dazwischen anscheinend normal weitergeführt. Er hat einfach sein Leben mit diesem Geld bestritten, war nicht in einem Job. Das heißt, er konnte sich damit auch gut finanzieren.
Musste sich damit ja auch finanzieren.
Aber das ist natürlich ein verheerendes Urteil, dass Banküberfälle einfach begangen werden können, weil sie so leicht sind. Oder zu der Zeit waren, sollte man sagen.
Ja, wobei ich schon finde, also das wurde ihm ja auch ein wenig vorgeworfen, dass er sich dann ein bisschen inszeniert hat als dieser Anti-Held, als der, dem das so leicht fiel, der sich da auch keine Gedanken drum gemacht hat. Man muss sagen, und auch das haben wir versucht rauszuarbeiten, er hatte unverschämtes Glück,
ja,
dass das über diese Zeit so aufrechterhalten werden konnte. Dass diese Tintenbombe damals in Bregenz ihn nicht gestoppt hat. Also das war schon nicht, es ist so einfach, eine Bank zu überfallen oder sein besonderes Talent, sondern auch eine wirklich gehörige Portion Glück, die damit spielte.
Und das bringt uns aber auch zu einem anderen Fakt, und zwar finden Menschen sowas ja sehr, sehr interessant. Also gerade wenn sowas unbekannt bleibt, ich denke da auch an unseren Täter aus dem Kobernauserwald oder an den Wilderer von Osttirol. Also wenn es da irgendwelche Fragen gibt, die offen sind und die Leute ja im ersten Moment, und das sage ich ganz bewusst, niemandem was tun, weil wir haben ja schon erwähnt, dass es natürlich auch Opfer in diesem Fall gab. Er ist halt nicht hingegangen, hat jemanden erschossen, aber durch seine Aktionen ja trotzdem Menschen beeinträchtigt, dass die Leute dann dazu neigen, dieses Robin Hood-Ding draus zu machen.
Ja, und dazu sind Banken nun wirklich nicht die Sympathieträger in unserer Gesellschaft.
Also ich könnte mir vorstellen, ihm wäre auch zugejubelt worden, wenn er angefangen hätte, Maklerbüros zu überfallen. Wenn man also irgendjemanden hat oder eine Institution oder einen Beruf, wie auch immer, der in der Öffentlichkeit, ob berechtigt oder nicht, einfach nicht gut angesehen ist und er dann nicht, wie, genau wie du gesagt hast, niemanden wirklich blutig verletzt, dann haben die Menschen Neigen dazu, das Ganze zu glorifizieren, ihn zu einem Antihelden zu machen und ihn vielleicht dann sogar ja auch anzufeuern und ihm zu wünschen, dass er den Behörden entkommt. Das hat ja auch was Aufregendes. Da fiebert man ja auch mit, die Einzelperson gegen den großen anonymen Staat, den großen Häscher.
Eigentlich so ein kleines Detektivspiel. Jetzt hat er es wieder geschafft. Wer ist das wohl? Warum macht er das? Jetzt hat er einen Polizeihelm auf. Wie lustig.
Ja, und dann sieht man eben nicht, dass Steuergelder verbrannt werden. Wie blöd, die wir ja alle zahlen. Oder, was du ja auch gesagt hast, was wir auch genannt haben, hey, nur weil kein Blut geflossen ist, heißt es nicht, dass Menschen da echt mit einem Schaden rausgegangen sind aus der Situation.
Ein vielleicht noch ganz lustiger Exkurs zum Schluss, weil wir auch gerade sagten, die Sicherheitsvorkehrungen sprechen da nicht so für sich, wenn solche Überfälle so schnell möglich sind oder so gut möglich sind. Wir haben gelesen, dass die Aufklärungsquote bei Banküberfällen mittlerweile so gut sein soll, zumindest in Bezug auf Tirol, dass sich potenzielle Täter abgeschreckt fühlen. Und dafür sorgen die Kriminaltechnik, aber auch die Sicherheitsvorkehrungen der Banken, die jeweils so viel besser geworden sind, dass sie auch präventiv wirken. Aber was auch ganz interessant war, es wurde dazu gesagt, wenn es einen Serientäter gibt, wie zum Beispiel den Bankräuber von heute, dann würde das im Umkehrschluss auch wieder dafür ausreichen, die Statistik umzudrehen. Weil dann würden auf einmal so viele Fälle kommen, wenn der wirklich jedes Mal wieder entkommen kann, dass es dann natürlich nicht mehr passt.
Also das Sample der Taten ist nicht so riesig, dass nicht ein Täter einen Einfluss auf die Zahlen haben könnte oder die Statistik.
So hätte ich es verstanden, ja. Aber es ging, wie gesagt, auch in dem Beispiel sehr genau um Tirol. Ich glaube, es wurde gesagt, 18 von 21 Taten waren aufgeklärt oder 16 von 21.
Ja, das hätte unser Postkartenräuber mit seinen 14 Fällen ja im Alleingang fast geknackt. Nur die Zahl.
Gut.
Wer bis hierhin gehört hat, hat auch die Folge geknackt. Bleibt uns nur noch auf unsere Support-Plattform und Social Media hinzuweisen, wo ihr uns auch erreichen könnt.
Genau, ihr findet uns auf Social Media bei Instagram und Facebook, jeweils als True Crime Austria, und könnt uns auch gerne Mails schreiben, dann bitte an hinweise@truecrimeaustria.at. Und wer uns unterstützen möchte, findet uns auf Patreon und Steady, verlinkt in den Shownotes oder kann sich auch via PayPal bei uns melden, ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir am Ende von Folge 65 angekommen.
Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.